Sache, die da ganz frisch im Entstehen ist und wo dann auch der Widerstand gegen diesen Zivildienst massiver vorangetrieben werden können und diese kollektiven Stellungen, also diese kollektiv sich gefangen nehmen lassen und sich Stellaktionen von den Militären, das ist von den Kasernen, das sind dann halt auch Menschen, die sich gar nicht auf dieses Verfahren einlassen und dann kollektiv zu diesen Einberufungsterminen gehen. Und ich glaube, die politische Situation ist im Moment in der Bundesrepublik längst nicht so weit wie in Spanien, wo auch ein generelles, größeres Misstrauen gegen Militarismus bis in die jüngste spanische Vergangenheit der Franco-Diktatur und auch der Beitritt Spaniens in die NATO ist noch längst nicht so lange her wie der unsrige. Ich glaube, dass da ganz einfach eine ganz andere politische Konstellation existiert, die sich auch daran äußert, dass viele Zivildienststellen potenzielle sich sogar weigern, in Spanien Zivildienstleistende aufzunehmen. Also ja. Ich denke, das ist, und auch die Gewerkschaften, es ist ein ganz anderer politischer Widerhall in politischen Organisationen oder gesellschaftlich repräsentativen Organisationen.
Aber du meinst, es ist eine Frage der Zahl oder des politischen Echos. Das heißt, wenn also mehr Totalverweigerer hier in Deutschland, also wenn es mehr von ihnen gäbe, dann wäre es auch denkbar, dass solche Aktionen in Deutschland laufen würden.
Ja, letzten Endes natürlich ist es letzten Endes
eine organisierbar wäre es.
Ja, organisierbar wäre es auf jeden Fall. Der Punkt ist halt nur dadurch, dass es bei uns die Totalverweigerung einfach ja nicht besonders im öffentlichen Interesse ist.
Hm. Ja, natürlich, ja. Aber eine kollektive Verweigerung siehst du weiter auch als Ziel an, ja?
Sehe ich auch weiter als Ziel und ich meine, in Freiburg gibt es ja auch das Kollektiv gegen die Wehrpflicht. Wir sind übrigens erreichbar über die Habsburger Straße 9 in der Fabrik im Friedensbüro und es gibt auch mehrere lose Verbindungen von totalen Kriegsdienstverweigerern. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir völlige Einzelkämpfer sind.
Hm. Ja, das wäre sicherlich ein Fortschritt, also dort weiterzumachen an der Stelle. Ja,
sehe ich genauso.
Gut, dann danke ich dir erstmal für dieses Gespräch. Wir werden über das Ergebnis des Prozesses nächste Woche sicherlich berichten und auch deinen Fall, wenn es dort juristisch noch weitergehen sollte, sicherlich auch im Auge behalten. Also danke dir erstmal, dass du gekommen bist. Okay.
Im folgenden Bericht geht es um die Schreib- und Verwaltungskräfte an der Uni Freiburg. Die streitbaren Sekretärinnen fordern mehr Geld und wollen dieses Jahr dafür ihre Aktivitäten verstärken. Zusammen mit der Gewerkschaft ÖTV soll der notwendige Druck hergestellt werden, um die Landesregierung zum Handeln zu bewegen. Dazu sprach ich heute mit der federführenden Gewerkschafterin des Personalrats der Uni, Brigitte Schmidt-Vogel. Am Montag fand ein Treffen der ÖTV mit Schreib- und Verwaltungskräften der Uni und des Uniklinikums Freiburg statt und es ging um eindeutige Unterbezahlung der Kräfte. Die gültigen Tarifverträge sind von 1969 bzw. 1975 und deshalb wohl ziemlich veraltet. Wie sieht die Situation jetzt aus und wie viele Leute sind eigentlich betroffen?
Insgesamt sind es ungefähr 250 Betroffene und die Tarifverträge teilen sich in Schreibkräfte und Verwaltungskräfte auf.
Wie sieht denn die Bezahlung der Schreibkräfte jetzt aus? Es sind ja auch hauptsächlich Frauen eben betroffen. Und welche Forderungen werden jetzt aufgestellt?
Die Zahlung ist wie der Tarifvertrag von 1969, als man also noch auf manuellen Schreibmaschinen geschrieben hat und wird bewertet nach einem Schreibnachweis von 1969. Und die ganzen 20 Jahre der Büroarbeit und des technischen Fortschrittes gehen eigentlich an dieser Arbeit und an diesem Tarifvertrag vorbei. In der Zwischenzeit sind wir ja schon bei der Textverarbeitung bei PCs und auch diese werden nur mit einer Zulage vergütet, sodass wir eigentlich noch immer bei einem Bruttogehalt bei Anfängerinnen von 2.400 Mark sind. Und wenn man sich vorstellt, dass das zum großen Teil Alleinerziehende, alleinstehende Sekretärinnen oder Betroffene sind, so ist es wieder deutlich, eben der Einkommensbeschreibung von Frauen zuzurechnen.
Und was wird jetzt geplant, um die Situation zu verbessern? Und hat der Arbeitgeber, also das Land Baden-Württemberg, schon reagiert oder irgendwie Stellung genommen dazu?
Das Land reagiert überhaupt nicht, weil das eine Sache der Tarifhoheit ist und somit wäre es Sache der Gewerkschaft, hier tätig zu werden. Aber das Land geht in der Zwischenzeit seit Jahren auf gar keinen Tarifvertrag, auf gar keine Vereinbarung und Verhandlung ein, sodass ja auch aus der Absenkung, wie bekannt war, der ganze BAT gekündigt war. Und es liegt nun daran, dass die Dienstvorgesetzten, die Professoren von Universität und Klinikum entsprechend Stellenhebungsanträge stellen und dann, dass die Gewerkschaft mit der Tarifgemeinschaft Land in Verhandlungen eintritt. Und hier wollen wir einfach aufmerksam machen und es nicht länger als Gott gewollt hinnehmen.
Woran liegt es denn, dass die betroffenen Schreibkräfte sich bis jetzt also wenig beziehungsweise nicht gewährt haben? Wurde vorher dann nicht mit der ÖTV so zusammengearbeitet?
Da wurde genauso zusammengearbeitet, aber es liegt an der Einzelnen, das dann vor dem Arbeitsgericht zu erstreiten, das heißt auch zu erkämpfen, von dem Tarifvertrag für Schreibkräfte herauszukommen in den Verwaltungstarifvertrag, wo heute ja an jedem Arbeitsplatz 2 und 3 Sprachen gefordert werden. Und da wiederum werden die Professoren mit Einschüchterungsversuchen vom Land her schon in die Knie gezwungen, dass man ihnen mitteilt, dass sie regresspflichtig gemacht werden und so weiter. Und das ist diesem Personenkreis, diesen Dienstvorgesetzten natürlich als viel zu viel Angst und Aufwand. Und deshalb hat man immer davon Abstand genommen und diese Berufsgruppe allein gelassen.
Und Sie haben es ja schon angesprochen, dass also die schlechte Bezahlung der Schreibkräfte ja die Frauen hauptsächlich betrifft, dass das eine deutliche Benachteiligung der Frauen ist, die ja da in der Überzahl sind. Gibt es da noch andere Gruppen oder Kreise, die sich darum kümmern, jetzt abgesehen von der gewerkschaftlichen Arbeit allgemein mehr Geld auf tarifliche Weise rauszuholen, sondern einfach noch so eine Frauengruppe?
Im Moment gibt es da gar niemand und liegt ja auch allein in der Tarifgemeinschaft und Tarifhoheit der Gewerkschaft und der Ländervertretung. Und es ist einfach so, dass das einfach untergeht, wenn die Betroffenen nicht selbst entsprechend tätig werden. Und dieses Tätigwerden wollen wir nun einfach wieder auffrischen. Wir haben es 1975 getan im Bereich der Verwaltungskräfte. Dort wurde es massiv unterlaufen durch restriktives Auslegen der Tarifverträge. Diese Gruppe ist genauso betroffen. Und nun wollen wir einfach insgesamt auch innerhalb der Gewerkschaft hier Druck erzeugen, bekannt machen, aufmerksam machen, um einen Schritt nach vorne zu kommen. Denn es gibt keinen Tarifvertrag, der so schlecht und so alt ist, wie genau wieder diese Gruppe, die Frauen betrifft, Schreib- und Verwaltungskräfte. Mhm. Und was uns natürlich ganz besonders betrifft, dass immer dann, wenn wir tätig werden, das Land und der Arbeitgeber Universität so reagiert, dass er dann vermehrt Angestelltenstellen aus diesem Bereich in Beamtenstellen umwandelt, denn dort gibt es keine Tarifgemeinschaft und kein Tätigwerden. Dort kommen Beamtinnen rein mit genau denselben Aufgaben, aber mit weitaus mehr Rechten und Absicherungen wie Angestellte in diesem Bereich.
Und dagegen kann man praktisch nichts machen, oder wird in der Richtung auch gearbeitet?
Da ist Baden-Württemberg natürlich wieder einmalig und in allen Universitäten wieder vorherrschend und einmalig die Universität Freiburg. Und deshalb wollen wir das einfach hier mal kundtun, was hier abgeht und was hier läuft. Denn ein ganz großer Teil dieser betroffenen Frauen sind dann die Frauen, die verpflichtet sind, arbeiten zu müssen für ihren Unterhalt. Denn es ist ja bekannt, die Scheidungsquote nimmt zu. Und somit trifft es eine Gruppe ganz massiv, die hier für ihre Rente arbeiten muss, für ihr Auskommen. Und dann nochmal ganz massiv Alleinerziehende, die von diesem Kleingehalt auch noch ihre Kinder mit großbringen und erziehen.
Mhm. Und zu dem Thema, also Schreibkräfte an der Uni wehren sich, gibt es nächste Woche noch eine Veranstaltung?
Ja, wir haben die nächste Veranstaltung am Mittwoch, den 24. Januar 90, und wir treffen uns wie immer und üblich in der Gaststätte Frohe Einkehr um 17 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn diese Gruppe durch guten Besuch immer stärker würde, denn nur so hätten wir eine Chance, hier überhaupt was zu bewegen.
Mhm. Vielen Dank. Also ich wiederhole nochmal, am Mittwoch nächste Woche, den 24. Januar, um 17 Uhr in der Gaststätte Frohe Einkehr in der Lehner Straße 19. Ja, für die, die erst später eingeschaltet haben, gerade sprach Brigitte Schmidt-Vogel aus dem Personalrat der Uni und Mitglied der ÖTV. Und wir werden dieses Thema auf alle Fälle weiterverfolgen und hoffen, dass auch viele der Druck passiert eben nichts.
Dienstagmorgen die Mitarbeiter der haben einige Mitarbeiter der FEW, also der Freiburger Elektrizitätswerke, Entschuldigung, unter Polizeischutz, wie es in der Badischen Zeitung berichtet wurde, Gas- und Wasserversorgung abgehängt. Der Besitzer des Hauses, der Steuerberater Fischbach, wohnhaft im Hochschwarzwald, hatte die Abhängung beantragt, weil, und nun wieder laut Badische Zeitung, Energie von den Bewohnern illegal genutzt worden sei und der unkontrollierte Gasverbrauch eine Gefahr dargestellt habe. In dem Haus wohnen oder wohnten allerdings jetzt zu sagen, jedoch auch Mieter mit legalen Mietverträgen, die ein Recht darauf haben, in einer angemieteten Wohnung Strom- und Wasserversorgung zu bekommen. Der Besitzer des Hauses, Herr Fischbach, hat das Haus im Sommer 89 an den Bauunternehmer Unmüßig verkauft. Der Verkauf wird allerdings erst dann rechtskräftig, wenn das Haus mietfrei ist. Das heißt, wenn alle Mietverträge gekündigt sind und die Bewohner in anderem Wohnraum untergebracht worden sind. Die verbliebenen legalen Bewohner haben jedoch noch Mietverträge bzw. die ausgesprochene Räumungsklage gegen einen Bangladeschi, der dort im Haus wohnt, kann juristisch angefochten werden. Er kann nach Auskunft seines Anwalts so lange dort wohnen, bis er Ersatzwohnraum gefunden hat. Gerade das ist, und besonders für einen Ausländer in Freiburg, jedoch schwierig bis unmöglich. Doch niemand wohnt natürlich gerne in einer kalten Wohnung ohne Licht. Und das noch in einem Haus, in dem es eh sehr desolat zugeht. Durch die Abkappung von Strom und Wasser wird die Situation im Haus jetzt noch viel unerträglicher. Die Abkappung richtet sich also nicht in erster Linie gegen die Gefahr, dass Punks und Obdachlose gratis Strom kassieren und so den Eigentümer schädigen. Die Gefahr eines Bußgeldes, zu dem der Eigentümer verdonnert wird, wenn der Anwalt des Bangladeschi juristisch gegen diese Nötigung vorgeht, wird von Herrn Fischbach nämlich gern in Kauf genommen. Mit dieser Maßnahme also der Abkappung soll den verbleibenden legalen Bewohnern der Abschied aus dem Haus erleichtert werden, um die Mietfreiheit, die den Verkauf an die Firma Unmüßig ermöglicht, schnell zu erreichen. Die Punks und Obdachlosen, die dort gewohnt haben oder noch wohnen, das weiß ich nicht genau, bieten da eine gute Möglichkeit, eine solche Maßnahme zu rechtfertigen. Eine weitere von den noch verbleibenden Mietern, eine Mieterin, ist auch nervlich so am Ende, dass sie, wenn möglich, lieber heute als morgen ausziehen würde. Von dem dritten verbleibenden Mieter hat dessen Anwältin jetzt keine Nachricht erhalten nach der Abschaltung von Strom und Gas. Die Entmietung, wie es immer so schön heißt und wie es auch in der Badischen Zeitung zitiert wurde, wird also psychologisch und nicht juristisch erledigt.
Mehrfach berichteten wir im Info über den Hungerstreik der vier iranischen Flüchtlinge Bahman Khosravi, Mohsen Mirza Zaden Omsi, Pravis Afghani Duzaki und Mohsen Zalilpur, die in Emding einen Hungerstreik durchführen. Dieser Hungerstreik dauert nun schon seit acht Tagen. Die entscheidende Forderung der vier Iraner ist noch immer nicht erfüllt. Sie verlangen nämlich von der Stadt Emding bzw. von einer kompetenten Stelle die verbindliche Zusage, dass sie auf jeden Fall in Deutschland bleiben können. Alle vier Iraner wurden nämlich im Iran politisch verfolgt, das heißt, sie wurden verhaftet und gefoltert. In der Bundesrepublik haben sie vor 3 Jahren politisches Asyl beantragt. Diese Anträge wurden abgelehnt. Die Rechtsmittel gegen diese Ablehnung der Asylanträge sind bei einem der vier Iraner auch bereits erschöpft. Bei den 3 anderen steht die Entscheidung einer letzten Rechtsinstanz noch aus. Aufenthaltsrechtlich werden alle 4 jedoch nur geduldet, wie es im Justizjargon heißt. Das bedeutet, dass sie an sich keine Berechtigung haben, sich in Deutschland noch aufzuhalten, und theoretisch können sie jederzeit abgeschoben werden. Wie unsicher so eine Duldung ist, zeigte ja erst vor wenigen Tagen der Fall einer kurdischen Familie aus Freiburg, die in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben werden sollte. Wir berichteten ja bereits auch über diesen Fall. Für die betroffenen Flüchtlinge bedeutet die Duldung, also den Zustand permanenter Unsicherheit, die absolute Ungewissheit über die nahe und nächste Zukunft, also ganz einfach einen Nervenkrieg. Die 4 Iraner fordern eben aus diesem Grund ein garantiertes Bleiberecht. Kurz vor dieser Sendung haben wir nun noch erfahren, dass einer der 4, Herr Mohsen Zalilpur, heute Nachmittag einen Zusammenbruch erlitten hat. Dr. Ritter, ein Arzt aus Emding, hielt bereits die Einweisung in ein Krankenhaus für notwendig. Mohsen Zalilpur war damit aber nicht einverstanden. Lieber wollte er den Hungerstreik in der Gruppe fortsetzen. Zurzeit liegt er im katholischen Pfarrsaal in Emding. Der Gesundheitszustand aller 4 Hungerstreikenden hat sich übrigens stark verschlechtert, und angesichts der Kälte werden ihre körperlichen Kräfte sicherlich auch bald erschöpft sein. Eine Lösung müsste also ziemlich bald gefunden werden. Gestern Abend noch fand in Emding ein sogenannter runder Tisch statt, an dem aber ganz im Gegensatz zu seinen osteuropäischen Vorbildern nichts Wesentliches ausgehandelt wurde. Anwesend waren Oberbürgermeister Niemann, die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung sowie ein Vertreter des Freundeskreises für Asylbewerber und der Sprecher der 4 hungerstreikenden Iraner. Die Forderung, eine Bleiberechtsgarantie auszusprechen, konnte die Stadt aber angeblich aus juristischen Gründen nicht nachkommen bzw. nicht erfüllen. Nicht einmal ein eindeutiges politisches Votum, mit dem die Forderung der 4 Flüchtlinge hätte unterstützt werden können, kam zustande. Hauptproblem war dagegen, was tut die Stadt, wenn es soweit ist, dass einer der Hungerstreikenden ins Koma fällt oder gar stirbt. Was getan werden kann, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, stand dagegen, wie gesagt, weniger im Vordergrund. Von Seiten der Verwaltung wurde sogar Unmut über den Ort des Hungerstreiks geäußert, der wie bekannt unter freiem Himmel auf dem Marktplatz stattfindet. Der Gedanke drängt sich auf, die Stadt würde es vorziehen, dass Menschen in aller Heimlichkeit sterben. Ein positives Votum zum Hungerstreik war lediglich von der SPD-Stadträtin Frau von Droschke zu hören. Mit ihr telefonierte ich heute Mittag und sie sagte mir das Folgende.
Wie groß seien Sie jetzt den Hungerstreik? Unterstützen Sie die Forderungen der vier Iraner?
Völlig. Ich kenne die Situation der Iraner hier in Emmendingen seit einiger Zeit und ich kenne eine Familie sehr intensiv und ich bekomme mit, wie grauenhaft die Situation für die Betroffenen hier ist. Es sind Iraner, die seit zum Teil 4, 5 Jahren hier sitzen und warten und warten. Sie haben einen Asylantrag gestellt, den ersten sind abgelehnt, haben den zweiten gestellt, sind abgelehnt und sind jetzt im Widerspruchsverfahren. Das ist wieder eine total unsichere Geschichte, wie das ausgeht. Und die Angst dieser Menschen, abgeschoben zu werden, ist, denke ich, nicht ganz unbegründet.
Welche konkreten Schritte können Sie oder kann die SPD in Emmendingen jetzt unternehmen?
Ja, das ist eben die große Frage. Wir können leider nicht allzu viel machen von Seiten der Stadt aus. Das kam gestern ja auch in dieser Sitzung, wo sich einige Leute getroffen haben zum Thema, deutlich heraus. Trotzdem würde ich versuchen, die SPD zusammen zu trommeln, dass wir über dieses Thema auch nochmal uns genau unterhalten, überlegen, welche Schritte es doch geben könnte. Ich in meiner sehr spontanen Art hatte mir überlegt, dass ein paar Leute nach Karlsruhe oder was weiß ich wohin fahren. Es ist nur richtig schwierig, auch den Ansprechpartner zu finden auf der höheren Ebene. Es ist gar nicht so einfach rauszukriegen, wen man, letztendlich müsste halt das Gesetz geändert werden zum Asylverfahren.
Gibt es denn zumindest ein klares politisches Votum von Seiten der SPD? Also jetzt in Emmendingen, dass zum Beispiel in Emmendingen die SPD auch fordert, dass diese Iraner ein Bleiberecht bekommen.
Die SPD selbst hat sich noch nicht zu dem Thema versammelt. Es haben Gespräche unter einzelnen SPD-Mitgliedern stattgefunden, aber dieses Treffen direkt zu dem Thema, das steht noch aus und das wird in ganz kurzer Zeit stattfinden. Und ich gehe davon aus, dass da gar keine andere Meinung besteht. Denn es ist einfach auch eine humanitäre Frage. Wir können doch unmöglich Menschen, bei denen ansteht, im Iran ins Gefängnis zu kommen und Kopf kürzer gemacht zu werden, ist es doch überhaupt keine Frage, dass man denen Asylrecht gewähren muss. Und das Problem ist, glaube ich, dass die Informationen aus dem Iran nicht mehr durchsickern. Man hört nicht mehr, was da los ist, außer man kennt Menschen, die einem immer wieder berichten von dem, was sie hören von zu Hause. Die Bürger wissen gar nicht mehr und sind nicht mehr informiert. Es hat sich nichts zum Positiven geändert im Iran. Überhaupt nichts.
Aber es würde doch sicherlich für die vier schon mal einen Fortschritt bedeuten, wenn sich zum Beispiel der Stadtrat oder die Stadt Emmending eindeutig für eine Bleiberechtgarantie aussprechen würde.
Ja.
Wie weit sind da schon?
Ja, das wurde gestern ja auch angesprochen und auch angedeutet, dass wir das auf alle Fälle versuchen wollen hinzukriegen. Und wir werden uns zu diesem Thema aber noch jetzt ziemlich bald treffen müssen, um das nochmal genau auch schriftlich zu formulieren.
Jetzt.
Im Gegensatz.
Ich würde zunächst gerne mal wissen, wie die Grünen in Emmending zu diesem Hungerstreik stehen.
Ja, wir haben jetzt ein kleines technisches Problem. Also ich wollte jetzt nochmal das Folgende sagen. Ja, im Gegensatz zu der eben gehörten Frau von Droschke, die ja in sehr eindeutiger Art und Weise zu den Fällen Stellung nahm, habe ich danach versucht, von den Grünen in Emmending ebenfalls eine Stellungnahme zu bekommen. Das war allerdings etwas schwieriger, weil meine verschiedenen Gesprächspartner sich jeweils als nicht ganz kompetent bezeichneten. Jetzt soll, wenn das an der Regie klappt, ja, ich höre, es klappt, ein grüner Stadtrat aus Emmending, der mir auf meine Fragen das Folgende sagte.
Ob Sie unterstützen oder nicht?
Dazu würde ich sagen, möchten Sie jetzt den Pressesprecher anrufen?
Und?
Ja, ja.
Und wissen Sie nicht, ob Sie die Grünen den Hungerstreik unterstützen oder nicht?
Also, es ist so, dass wir das Anliegen des Hungerstreiks unterstützen.
Ja.
Und soweit es geht, auch versuchen, solidarisch zu sein. Wobei es durchaus ein Problem ist, dass angesichts der Unwahrscheinlichkeit, dass Iraner zurzeit abgeschoben werden, mir schon ein Stück weit ein Problem.
Und was heißt das, dass Sie das Anliegen unterstützen? Welche Schritte unternehmen da die Grünen in dem Ding jetzt konkret?
Also einige von der Ortsgruppe waren gestern bei den Hungerstreikenden, haben mit denen auch gesprochen, aber da müsste wieder jemand von denen, die dort waren, eigentlich genaueres sagen. Ich habe gestern in einer Behördenbesprechung meine ich eine Forderung vertreten, die denen wahrscheinlich helfen würde.
Welche Forderung ist das?
Und zwar sieht es so aus, im Moment ist ja so, dass trotz der Tatsache, dass manche abgewiesene Asylbewerber geduldet werden, hier und da jemand abgeschoben wird. Und meine Aussage ist die, dass in diesen Fällen, wo praktisch eine Duldung da ist, aber trotzdem es vorkommt, dass jemand abgeschoben wird, die jeweiligen örtlichen Behörden zuvor mit Sicherheit davon gewusst haben, dass die Abschiebung droht. Und meine Forderung ist, dass die örtlichen Behörden, und das betrifft jetzt auch Emmendingen, die zuständigen Behörden, die vermutlich davon Wind bekämen, wenn es mal eintreffen sollte, dass jemand abgeschoben wird, dass die dann versichern, dass der Rechtsweg ausgeschöpft wird. Also ich erinnere an die Kurdenfamilie aus Freiburg, die da vor wenigen Tagen die Abschiebung gedroht hat. Also sowas darf halt nicht passieren. Und ich denke, wenn man das zumindest garantieren würde, und das könnten meiner Ansicht nach die unteren Behörden auch, dass der Rechtsweg ausgeschöpft wird, dann würde zumindest die Angst der Asylbewerber wegfallen, dass sie möglicherweise am kommenden Tag morgens abgeholt werden.
Soweit also das ausländerpolitische Konzept und die Ideen von Oskar Kreuz von der grünen Stadtratsfraktion in Emmendingen. Gestern fand auch noch eine weitere Aktivität der Grünen aus dem Kreise Emmendingen statt. Die Kreistagsfraktion tagte nämlich gestern. Der Sprecher der Kreistagsfraktion, Michael Sellner, sagte mir am Telefon zu dieser Sitzung Folgendes.
Ich habe gehört, gestern auf der Tagesordnung stand nicht der Hungerstreik der iranischen Asylbewerber. Ist das richtig?
Nee, das stand nicht auf der Tagesordnung.
Und wurde das dann trotzdem besprochen?
Die Brigitte Buri hat erzählt, die ist da ein bisschen stärker engagiert. Mhm. Und die hat kurz erzählt von dem Hungerstreik der Iraner und hat eben auch berichtet, dass die sich also alle möglichen Sachen anhören müssen von auch ganz gut bürgerlichen Passanten, die also denen praktisch ziemlich rechte Vokabeln ins Gesicht rufen.
Hm. Und wie hat die Kreisfraktion da jetzt Stellung zugenommen? Also zu dem Hungerstreik und den Forderungen auf Bleiberechtgarantie?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Grünen eine etwas andere Meinung zu Asylrecht und auch zum Ansiedeln von Leuten, die jetzt nicht gerade innerhalb der deutschen Grenzen geboren worden sind, hat, wie zum Beispiel die alten Parteien. Wir unterstützen natürlich den Wunsch der Iraner, hier bleiben zu können. Aber wir haben uns jetzt noch nicht konkret zu einem Antrag was überlegt, weil wir nicht sicher sind, ob das im Landkreis die richtigen Adressaten sind.
Aha, aber politische Aktionen wurden noch nicht beschlossen?
Konkrete Aktionen haben wir noch keine beschlossen. Wir sind auch gestern einfach nicht fertig geworden mit der Tagesordnung. Wir machen am Montag weiter.
An welcher Stelle der Tagesordnung stand denn dieser Punkt?
Der stand unter verschiedenes sonstiges Berichte von dem, was vorher war. Also ziemlich am Anfang, noch bevor wir in die konkrete Haushaltsdiskussion gegangen sind.
Findest du das richtig angesichts der Tatsache, dass der Hungerstreik schon 7 Tage geht?
Packst mich wieder auf den linken Fuß, ne?
Eine Stellungnahme möchte ich von dir dazu bekommen, wie du das selber einschätzt. Du musst ja nicht unbedingt da die Meinung der Mehrheit dort teilen, die die Tagesordnung wahrscheinlich beschlossen hat.
Ja, finde ich das richtig. Ich meine, unser einer ist mit so vielen verschiedenen Dingen, die von allen Seiten auf einen einstürmen, konfrontiert, und auch gerade die neue Fraktion, die ist ja, besteht ja aus 4 Neulingen. Ich bin jetzt das 2. Mal dabei. Und da haben wir zum Großteil auch noch ganz einfach mit den Dingen zu kämpfen, die von außen quasi uns aufgedrängt werden. Jetzt von Verwaltungsseite und so. Also das heißt, wir haben noch nicht die Souveränität entwickeln können, jetzt in der kurzen Zeit, die wir zusammenarbeiten in der Gruppe, um jetzt hier unsere eigenen Schwerpunkte schon zu definieren.
Soweit also der Sprecher der Grünen Kreistagsfraktion, Michael Sellner, der Grünen im Kreis Emmendingen. Eigentlich kann man da nur sagen, schade, dass die Iraner eben das falsche Mittel gewählt haben. Hungerstreiks gefallen den Grünen anscheinend nicht besonders. Hätten sie doch lieber gleich eine ordentliche Giftwolke in den Emmendinger Himmel abgeblasen, dann wäre die Aktivität der Grünen wahrscheinlich etwas fieberhafter ausgefallen. Das Herumgedruckste der Stadt dagegen kann man eigentlich auch nur noch zynisch kommentieren. Ungeklärte Verantwortlichkeiten und juristische Schwierigkeiten gibt es immer nur dann, wenn einmal eine Aktivität zugunsten diskriminierter Menschen verlangt wird. Wenn dagegen die öffentliche Ordnung oder gar das Eigentum in Gefahr gerät, sieht alles ganz anders aus. Besetzte Häuser zum Beispiel sind meist sehr viel schneller geräumt, als dies die Rechtslage zuließe. Und Abschiebungen und andere Zwangsmaßnahmen gegen Flüchtlinge werden ja auch oft mit erstaunlicher Schnelligkeit und Erfindungsreichtum seitens der Verwaltung durchgeführt. Alles hängt also von dem politischen Druck ab, der jetzt ganz kurzfristig erzeugt werden kann. Unsere Hörer und Hörerinnen bitte ich, die 4 Hungerstreikenden in Emmendingen auf dem Marktplatz, wo sie jeden Tag bis ca. 18 oder 19 Uhr sind, zu besuchen und die Forderung nach einem Bleiberecht auf den dort ausliegenden Unterschriftenlisten zu unterstützen. Alle weitergehenden Unterstützungsaktionen sind sicherlich auch willkommen. Vielleicht denkt ja auch noch jemand mal über die Organisierung einer Demonstration nach oder hat sonst noch eine gute Idee.
Kann sein, dass du es verwechselst mit
in Folge und im Zusammenhang mit dem Hungerstreik der politischen Gefangenen in Deutschland gab es aus Freiburg einen Arbeitskreis, der einen Freiburger Appell ins Leben rief. Darin wurde die Bundesregierung aufgefordert, den Forderungen der politischen Gefangenen nachzukommen. Die Forderungen waren: Zusammenlegung in eine oder zwei große Gruppen, freie politische Kommunikation und Information mit allen gesellschaftlichen Gruppen, freie Arztwahl für alle Gefangenen, Freilassung der haftunfähigen Gefangenen Angelika Goda, Claudia Wannersdorfer, Günther Sonnenberg, Bernd Rösner und aller anderen haftunfähigen und letztlich Zusammenlegung der kämpfenden Gefangenen im sogenannten Normalvollzug.
Gut, am Telefon habe ich Grit Mossmann. Und zwar aus einem ganz aktuellen Grund. Heute Abend ist geplant, eine Veranstaltung zum Start oder Nicht-Start, zumindest zur Diskussion über einen zweiten Freiburger Appell. Wie sieht das jetzt konkret aus? Kann ich dich direkt fragen, mit diesem offiziellen Start, wie ist das geplant? Wann soll der ins Leben gerufen werden?
Also geplant ist das eigentlich jetzt für Anfang dieses Jahres, also sprich, das kann noch eine Weile dauern, weil es gibt auch für den neuen Appell bis jetzt nur einen Entwurf und der muss noch diskutiert werden. Soll auch, also einfach um noch mehr Leute ranzukriegen, weil der Unterstützerkreis des Appells, also die, sprich die Leute, die gekommen sind zum ersten Treffen, das war kurz vor Weihnachten, Und die auch heute Abend kommen werden, das sind natürlich wenige. Das ist also ein bisschen geschrumpft jetzt an der Teilnehmerzahl her. Das heißt aber nicht, dass die alle auch, die früher den Appell mit unterstützt haben, mit ihrer Unterschrift, ob die alle, das wissen wir einfach nicht, ob die den noch weiter unterstützen oder nicht. Da müssen wir halt jetzt auch ziemlich viel Arbeit machen und mit denen reden.
Und darum geht es jetzt auch, die Leute wieder zu motivieren, den Kampf der politischen Gefangenen quasi zu unterstützen.
Ja, wobei das natürlich auch bei uns immer eine Frage war, inwieweit das die Gefangenen selber überhaupt wollen.
Mhm.
Und es gibt da so ein paar Briefwechsel von Herrn Rose Glaser mit Gefangenen und so ein paar andere Kontakte, aus denen wir wissen, dass die also weder Ja noch Nein sagen, sondern also einfach so eine Haltung haben, ja, wollen ein bisschen mehr drüber wissen und eigentlich natürlich immer froh sind, wenn irgendwo jemand ihre Situation öffentlich macht und darüber redet, aber natürlich nicht so, dass es gegen sie gerichtet ist. Und also da werden wohl auch noch einige Briefkontakte hin und her gehen müssen. Also das war so der eine Punkt, wollen das die Gefangenen überhaupt. Aber wir haben uns dann entschlossen, aufgrund dieser schriftlichen Erklärung, die wir hatten von denen, das trotzdem zu versuchen und müssen halt unter uns diskutieren, was heißt nicht gegen die Gefangenen gerichtet.
Mhm.
Und da gibt es also schon an diesem einen Punkt halt politische Gefangene, wird es Diskussionen geben.
Mhm.
Und das Zweite ist halt jetzt die Frage, inwieweit kann man Leute mobilisieren, kann man Gruppen mobilisieren, diesen Appell mit zu unterstützen.
Wie sieht denn das jetzt konkret aus? Habt ihr dann schon Antworten von diesen Gruppen oder du meintest jetzt, es sind weniger Leute gekommen, aber heißt das dann auch, dass weniger Gruppen sind oder schlafen die gerade noch und man muss ihnen nur noch rütteln?
Ach ja, du weißt ja, wie das ist, auch gerade so in Freiburg, dass halt, also wenn jetzt eingeladen wird zu einem Treffen, dann gibt es 1000 Gründe, warum man jetzt gerade keine Zeit hat und man muss da halt, also ich denke, wir, die wir uns jetzt dazu entschlossen haben, diese relativ kleine Gruppe, das jetzt nochmal anzuleiern, müssen halt nochmal Kontakt aufnehmen, nur einladen reicht wahrscheinlich nicht, nochmal anrufen, nochmal quatschen und vielleicht ist es ja leichter, einfach auch zu sagen, gut, überall hin.
Hm. Sind denn da für euch dann auch noch, neben so einem Rundbrief oder neben einer Veröffentlichung quasi, dann noch mehr Veranstaltungen geplant, so wie das ja auch mal...
Natürlich alles schwieriger jetzt gerade, weil... es nicht so aktuell ist. Ne? Es ist keine Hungerstreiksituation, die Zeitungen schreiben nicht drüber. Es ist ja gerade wieder diese übliche Situation, wo man dagegen ist das auch ein bisschen gerichtet. Also dass wir jetzt sagen, auch wenn jetzt gerade im Knast nichts passiert, das heißt, da passiert genug, aber nicht jetzt gerade ein Hungerstreik, machen wir jetzt trotzdem was. Gerade deshalb. Und es ist natürlich schwierig, die Leute zu mobilisieren, wissen wir alles. Aber wir machen eine Veranstaltung wahrscheinlich am 12. Februar im Vorderhaus.
Hm.
Zur Situation, vielleicht auch, also ich kann mal da nochmal, muss man nochmal genauer drüber reden, das wird auch heute Abend vorbereitet.
Der Termin, ja, ich wollte es nochmal klarstellen, also ich denke, dass im Knast nichts passiert, das ist ja wohl eher eine Verhöhnung dessen, was im Knast los ist. Ich denke eher, dass das, was im Knast passiert, kaum an die Öffentlichkeit geht, denn gerade in Folge von diesem Herrhausen-Attentat ist ja im Knast sehr viel passiert, ne?
Also ja, ja, ich meinte das jetzt auch, deshalb habe ich mich auch gleich verbessert, dass kein Hungerstreik gerade stattfindet. Also natürlich passiert permanent was im Knast, das ist ja auch die Situation, dass also alles, was so ein bisschen während des Hungerstreiks, was die sich oder überhaupt in ihren Hungerstreiken erkämpft haben, dass es jetzt gerade nach dem Attentat auf Herrhausen alles wieder rückwärts ging. Ne? Mhm. Also dass die Post schärfer zensiert wurde, dass Besuche wieder mit LKA stattfanden, und zwar alle, auch Verwandtenbesuche, also oder Besuche verboten wurden und lauter so ein Mist. Ne? Also die ganze Entwicklung geht gerade wieder rückwärts im Knast. Natürlich ist in der Beziehung ungeheuer viel los. Ich meinte das jetzt in Bezug darauf, dass die Gefangenen nicht aktiv jetzt was nach außen richten, also wie ein Hungerstreik, den gibt es gerade nicht.
Ja.
Und das ist ja einfach bisher auch immer so gewesen, dass halt bei einem Hungerstreik dann die Öffentlichkeit reagiert.
Mhm. Kannst du jetzt nochmal kurz sowas dazu sagen, warum es gerade jetzt, gibt es einen besonderen Anlass jetzt, sind es genau diese Verschärfung der Haftbedingungen, die dazu führen, dass jetzt dieser neue Appell ins Leben gerufen werden soll? oder was sind so die Hintergründe dieses neuen Appells?
Also das, eben was du gesagt hast, auf jeden Fall die Verschärfung der Haftbedingungen ist Sinn mit einem starker Grund, aber ich denke, dass allerdings kann ich da nicht so gut für die anderen reden, weil ich bin ja relativ neu jetzt dazugekommen. Das ist aber auch die Erfahrung ist der Leute, die also da sich letztes Jahr engagiert haben und ja auch einiges versucht haben, sich auch mit dem Thema wahrscheinlich zum ersten Mal beschäftigt haben, dass die auch also jetzt das nicht einfach vergessen wollen, sondern dass die jetzt sagen, also wir haben da wollten was damit und da ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Das heißt aber nicht, dass wir es jetzt lassen, sondern jetzt, wir machen weiter. Hm. Also da so habe ich das zumindest verstanden. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt überinterpretiere oder falsch interpretiere, aber so habe ich das empfunden, auch bei dem letzten Treffen, dass das mit ein großer Grund war.
Hm. Gut, und in dem Zusammenhang, denke ich, kann man jetzt auf heute Abend hinweisen. Wir machen weiter. Ihr bleibt am Ball, wir alle bleiben am Ball, wir auch vom Radio.
Gut.
Ja, abschließender Hinweis auf das Treffen heute Abend. Heute Abend am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Büro der Grünen, Günterstalstraße 33, zur Vorbereitung eben und zur konkreten Ausformulierung dieses zweiten Freiburger Appells.
Wer zahlt das Geld für Hitler und seine Kompanie? Das sind die Großprofitler der Kanonenindustrie. Ihre Parole ist der Arbeitermord, sie singen vom blutigen Tag. Setz dich zur Wehr, du Arbeiterherr, so laut zum Gegenschlag. Weg mit dem Schwindel der eisernen Front, in den Trügern am Proletariat.
Zeitnot müssen wir hier leider aus der Musik ausblenden. Das war der Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich ein Lied von Hans Eisler, Erich Weiner, Kampflied gegen den Faschismus.
Ja, ich wollte eben noch kurz zu der NPD-Veranstaltung, die morgen in Villingen-Schwenningen stattfindet, was anmerken. Also wir haben da schon drüber berichtet. Die NPD hat eingeladen zu einer Reichsgründungsfeier mit Freiheitsmarsch und Wiedervereinigungsdemonstration in Villingen-Schwenningen. Und also das ist keine parteiinterne Veranstaltung, sondern eben dient ausschließlich der Verbreitung rechtsextremer Vorstellungen. Und dazu haben die Faschisten eben von der Stadt Villingen-Schwenningen die Tonhalle bekommen. Und zu dieser Vergabepraxis von städtischen Räumen an extreme Parteien hat Karl Bauer von den Grünen in Villingen-Schwenningen am 13.01. den Oberbürgermeister nochmal schriftlich aufgefordert, darüber nachzudenken. Also dieser Brief ist meiner Meinung nach ein bisschen sehr sanft abgehalten, aber Ja, aber gut. Und eine einstweilige Verfügung findet jetzt jedenfalls nicht statt. Dazu Karl Bauer.
Grund ohne nähere Begründung einfach die Turnhalle, die städtische Turnhalle, vermietet an die NPD, obwohl der antifaschistische Arbeitskreis und die Grünen, die ja im Gemeinderat sitzen, darauf öfters schon darauf hingewiesen haben, man möchte doch im Fall von Mietwünschen durch radikale Parteien den Gemeinderat befragen oder zumindest die Fraktionsvorsitzenden befassen mit diesem Thema.
Ja, es gibt ja auch also einen Antrag der Grünen-Fraktion, dass der Gemeinderat bzw. ein Unterausschuss über die Vergabe von Räumen bestimmen soll. Wer bestimmt das denn jetzt? Der Oberbürgermeister alleine, oder?
In eigener Machtvollkommenheit, ja. Genauso wie es macht, wenn die Kanalanzüchter oder irgendein Verein die Halle haben möchte.
Wie sieht denn der Gemeinderat aus? Also wenn der Gemeinderat das bestimmen könnte, dann wäre das auf alle Fälle nicht dazu gekommen zu der Vergabe.
Davon sind wir fest überzeugt. Der Gemeinderat, in dem sind drei Vertreter der NPD und zwei Republikaner drin nach der letzten Kommunalwahl.
Ja, also zu dieser Veranstaltung morgen muss ich noch dringend ergänzen, dass die von der Antifa Freiburg geplante Fahrt nach Villingen-Schwenningen morgen nicht, wie angekündigt, um 16.45 Uhr, sondern schon um 16.30 Uhr, also um 16:30 losgeht, um also rechtzeitig da zu sein, denn wie gesagt fangen die Kundgebungen um 18.30 Uhr, also um 6:30 an. Für 19:30 ist von den Faschisten dann der Fackelzug vom Theater am Ring bis zur Turnhalle geplant. Und vorhin kam noch jemand von der Antifa-Gruppe vorbei, der noch meinte, dass die Teilnahme an dem Fackelzug also bestimmt kein Spaziergang werden wird. Gut, also morgen ist um 16:30 Uhr, 16.30 Uhr Abfahrt nach Villingen-Schwenningen an der Ecke Fauler-Schnevelinstraße. Und wenn möglich, sollt ihr Autos mitbringen.
Ja, machen wir mal gleich weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Heute Abend läuft ein sehr interessanter Film im kommunalen Kino in der Urachstraße im alten Wiehrebahnhof um 21 Uhr. Und zwar heißt der Emigrant für Deutschland. Das ist heute Abend die Uraufführung dieses Filmes. Und zwar basiert dieser Film auf der Autobiografie von F.W. Nielsen, der 1933 bei der Machtergreifung des Faschismus gleich aus Deutschland emigrierte in die Tschechoslowakei und später über viele Länder in abenteuerlicher Weise nach Nordamerika. Er hat in den 60er Jahren, als er wieder in die Bundesrepublik zurückkehrte, seine Erinnerungen eben veröffentlicht unter demselben Titel, allerdings ohne auf großes Echo in Deutschland zu stoßen. Seine Erinnerung, seine Autobiografie ist jetzt verfilmt worden und wird eben heute Abend, wie gesagt, im kommunalen Kino Ur aufgeführt. Und zwar in Anwesenheit von F.W. Nielsen, also die Hauptgestalt des Filmes und Buches selber, sowie des Regisseurs. Pavel von Schnabel ist das, der dort ebenfalls anwesend sein wird. Und nach dem Film gibt es dann sicherlich auch eine Diskussion oder ein Gespräch mit diesen beiden Menschen. Also heute Abend um 21 Uhr im kommunalen Kino Emigrant für Deutschland.
Ja, für die Kurzen gibt es auch Kino, und zwar das Kinderkino im Vorderhaus in der Fabrik Tim und Struppi am Haifischmeer. Das gibt es morgen um 14.30 Uhr im Vorderhaus.
Ja, dann möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, auch wenn wir es schon oft getan haben. Ihr habt ja schon gehört, dass hier das ganze Greta-Gelände, auf dem auch unser Studio liegt, von Schwermetallen verseucht ist. Es gibt jetzt seit dieser Woche oder auch Ende letzter Woche ein Informationsbüro, wo sich alle Interessierte eben informieren können über den aktuellen Stand der Messung und so weiter. Dieses Büro, ich gebe die Öffnungszeiten jetzt nochmal durch, ist geöffnet von Montags bis Donnerstags, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. Dort kann man sich also immer über den aktuellen Stand dieser Verseuchung informieren. Ja, bleiben wir bei Problemen des Greta-Geländes oder besser gesagt von Radio Dreieckland. Es gibt nicht nur das Schwermetallproblem, Uns fehlt auch anderes Metall, das Runde nämlich, Geld und Scheine. Also das altbekannte Finanzproblem. Wir haben immer noch nicht genug Mitglieder in unserem Freundeskreis. Uns fehlen noch, deswegen nochmal die Bitte an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland. Das ist auch gar nicht so teuer. Das kostet für Normalverdienende 80 Mark im Jahr, für Mark im Jahr und für Gruppen, die als Gruppe eben dem Freundeskreis beitragen, 120 Mark im Jahr. Ihr könnt euch hier in der Adlerstraße 12 in Freiburg melden oder dort auch Studio 31 028 die Telefonnummer anrufen.
Gut, ich habe auch noch zwei Veranstaltungshinweise. Um 20 Uhr heute vom Geier sammeln sich Leute, Protestaktionen wegen des Hauses Werdering 15. Und zu dem Beitrag, der heute kam, über den Freiburger Appell, am Mittwoch, dem 17.01.90, also heute um 19 Uhr, im Büro der Grünen, Günterstaler Straße 33, dazu eine Veranstaltung. Noch irgendeine Veranstaltung?
Um 20 Uhr ist heute in der Frohen Einkehr in der Lehnerstraße eine Bürgeranhörung zum Thema Wohnungsnot und Mieterangst. Veranstalter ist die SPD und es werden Vertreter von den Stadtteilinitiativen da sein und Vertreter vom Mieterverein um 20 Uhr in der Frohen Einkehr.
Alles klaro, das waren sie wieder, die
Nachrichten von Radio Dreieckland.